Ja, es ist heute ein besonderer Tag für uns als Gemeinde, natürlich. Als Ecksteingemeinde, ist es an? Ist an? Gut? Ja? Schön. Perfekt. Als Ecksteingemeinde hier in Berlin, wir setzen heute natürlich Arthur ein und wir ernennen auch einige Diakone. Aber ich werde mich in dieser Predigt speziell auf die Ältesten oder den Ältesten fokussieren und darauf achten, was seine Aufgabe ist. Aber natürlich, sie lernen auch jeder Einzelne soll davon mitlernen, was die Aufgabe eines Ältesten ist und auch was der Dienst und die Dienst des Herzensanliegen eines Ältesten und aber auch Diakone sein sollte. Ich werde in dieser Predigt hauptsächlich eben auf den Hirtenältesten achten. Ein Hirtenältester. Ich werde ihn in der Predigt sehr besonders benennen. Und er soll ein Mann sein, der begabt ist, Gemeinde mit zu leiten, um Jesus Christus in allem die Ehre zu geben, vor allem in seiner Gemeinde. Und es ist wichtig, weil ich habe von vielen Jahren, Sharon und ich sind hier nach Deutschland gekommen, nach Berlin, 22 Jahren. Und das Erste, was ich gemacht habe, wir haben eine Gruppe kennengelernt, mit der wir zusammengearbeitet haben, auch eine Gemeindegründungsarbeit. Und wir haben mit vielen Männern zusammengearbeitet. Das Erste haben wir gemacht, die Pastoralbriefe durchgearbeitet in Griechischen und dann aufs Deutsche übersetzt, um zu sehen, was das wirklich bedeutet, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele vorsichtig sind mit dem, was ich sagte. Die sagten, du stellst richtig hohe Anforderungen, die gibt es biblisch überhaupt nicht, die sind nicht wahr, das kann gar nicht sein. Und wir hatten damals, haben die Männer gesagt, weißt du, dieser Anspruch, der hier gestellt wird, den existiert nicht, das ist nicht für unsere Zeit. Und ich sagte, doch, der ist für unsere Zeit, der ist für unsere Zeit, der ist tatsächlich wahr. Ich habe ihn als beispielhaft vorleben sehen in anderen Gemeinden, wo ich gelernt habe und zugerüstet worden bin. Und deshalb bin ich auch bewusst in die Pastoralbriefe reingegangen. Wir haben Vers für Vers ausgelegt und alle mussten bekennen, so ist es. Deshalb, wenn wir heute von dem Hirtenältesten sprechen, dann ist das natürlich ein hohes Amt. Was sind also die notwendigen Fertigkeiten eines Ältesten, also eines Pastors? Was sagt Gottes Wort über seinen Charakter eines Ältesten aus? Und ich werde jetzt einfach mal ganz schnell durch 20 Punkte durchgehen, damit ihr wisst, was los ist. Also er muss ein untadeliger Mann sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen, nicht Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, gütig, nicht geldgierig, sein Haus gut vorstehen, kein Neubekehrter sein, fähig sein zu ermahnen, zu überführen, gläubige Kinder haben oder gläubige, die Kinder im Glauben erziehen, kein ausschweifendes Leben, kein Rebellen, nicht eigenwillig, eigenmächtig, nicht jähzornig, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht, treu in dem Wort und der Lehre, gutes Zeugnis außerhalb der Gemeinde zu sein, mit anderen Worten einen guten Ruf zu haben. Einfach, einfach, ist das? Das ist ein wahnsinnig hohes Anspruch. Das sind einfach nur die Aspekte, die die Bibel, das Neue Testament, aufzählt, was erwartet wird von einem Ältesten, einem Hirten. Aber wie erkenne ich einen Mann von gutem Ruf? Aus 1. Timotheus 3, Vers 2 bis 5. Wie erkenne ich einen Mann aus gutem Ruf? Wie erkenne ich den? Wenn man das dann auch mit unseren eigenen Worten sagen würde, er ist ein liebenswerter Bursche. Er ist ehrlich, ich würde ihm mein Bankkonto anvertrauen. Er ist rücksichtsvoller Mensch. Er strahlt Christus aus. Er ist ein guter Vater. Er liebt die Menschen, seine Frau, seine Familie, jedermann. Er arbeitet schwer. Er ist auf jeden Fall ein bescheidener Bursche. Er hält sein Wort. Er ist nicht egoistisch, nicht eingebildet. Er hat eine angenehme Ausstrahlung. Er kann ihn für eine beinahe jede Arbeit empfehlen, kann ich ihn an. Er lässt einen nicht im Stich. Er wird dich nicht übervorteilen. Er ist kein Opportunist. Er missbraucht die Leute nie für seinen eigenen Zweck. Er weiß, was er will. Er plant voraus. Er ist aufmerksam und herzlich. Er ist fair. Er ist ein guter Haushalter seiner Zeit und Gaben. Er verliert seine Ruhe nicht. Er reagiert angemessen. Er ist beständig. Er ist anerkannt und respektierte Autorität in der Gemeinde. Er hat Ausdauer. Er gibt zu, wenn er sich geirrt hat. Er ist belehrbar. Er hat keinen Märtyrerkomplex. Er ist ein ehrlicher Mensch. Bei ihm weißt du, woran du bist. Er achtet darauf, wem er etwas sagt. Das ist derjenige, der sich qualifiziert hat, mit der Autorität eines Ältestenamt oder Ältestendienst in der Ortsgemeinde zu dienen. Ich möchte aber an dieser Stelle nicht auf die geschichtlichen Hintergrund eines Ältesten eingehen. Wir wissen, was die Schrift sagt. Seine Entstehung, seit der Entstehung der Gemeinde Apostelgeschichte 2, gibt es aber zwei Bereiche, die besonders hervorstechen als Ältesten. Einmal ist der Bereich, er ist ein Mann im Wort Gottes und ein Mann im Gebet. Gebet ist, was ein Ältester konstant tun sollte, um nah bei Gott zu sein, um seinen Rat und Schutz zu erbeten. Das apostolische Muster, was wir sehen in der Gemeinde, ist in Apostelgeschichte 2,42, sehen wir und lesen wir, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also eine vorrangige Leitung eines Ältesten ist, am Wort Gottes und im Gebet zu dienen. Das sehen wir auch schon in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Dort wird deutlich, dass die Ältesten zur Seite gestellt wurden, damit sie diese Aufgabe erfüllen. Und das ist unglaublich wichtig. Es ist nicht nur eine Theorie, mit dem Wort Gottes, das Wort Gottes zu kennen und irgendwelche theologischen Fragen beantworten zu können. Darum geht das hier gar nicht. Wie erleben wir dieses zweifachen Dienst in der Praxis? Oder dreifachen Appell, die Schafe Gottes zu weiden, wie auch Jesus an Petrus sagt. Weide die Schafe Gottes. Die erste Berufung eines Ältesten ist der Befehl, Gottes Schafe zu weiden, versorgen und ihnen Gottes Wort zu geben. Das ist der erste Befehl. Das ist wichtig. Der Begriff eines Pastors bedeutet, ein Hirte zu sein. Deshalb sagen wir auch oft einen Hirtenältester. Gott hat den Pastoren berufen, seine Schafe zu weiden. Was bedeutet weiden? Versorgen. Was immer sie brauchen, um zu geistlich zu wachsen, sodass jedes Gemeindeglied nach seinem Vermögen zur Reife in Christus geführt werden kann. Das ist kein allgemeiner Dienst, das ist ein sehr individueller Dienst manchmal. Jesus hat Petrus das ganz da immer daran erinnert in Johannes 21. Da hat er das deutlich gemacht. Und in Epheser 4, Vers 11 bis 16 lesen wir auch, wie Paulus das interpretiert hat, was wichtig war. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also ein Ältester ist im Grunde genommen dafür da, euch zu erklären, wie ihr zur Ehre Gottes dienen könnt und euch zu befähigen, das zu tun. Das ist auch der Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wo deutlich wird, mache zu Jünger und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Nicht nur etwas, sondern alles, was ich euch befohlen habe. Mit anderen Worten, das ist nicht ein Dienst, der heute anfängt und morgen aufhört, das ist ein Dienst, der das Leben beeinflusst, das ganze Leben bestimmt. Das machen wir auch als Väter mit unseren Kindern. Das ist ein ganz normales, naturgemäßes sich hingeben, aber in diesem Fall spezifisch dafür, dass wir in Christus Jesus erbaut werden. Und da sagt Paulus, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wow, viel strenger. Ich werde diese Verse nur so lesen, um euch klarzumachen, was ist die Aufgabe eines Ältesten, die ist vollumfänglich. Alles beinhaltet das. Das ganze Leben eines jeden Menschen, der hier in der Gemeinde sitzt. Nun, wir sollen, und da werde ich auch noch drauf eingehen, wir sollen keine Diktatoren sein oder die Ältesten sind keine Diktatoren, die sagen, das musst du machen, sonst kommst du da nicht hin, sondern wir leiten sie als Beispiel, gehen wir voran. Lass uns drei Pastoralbriefe mal kurz anschauen, und sehen, was Paulus über den Dienst eines Ältesten geschrieben hat. Was wird immer wieder betont in diesen Briefen? Was wird immer wieder betont in den Pastoralbriefen? Und ich gehe ziemlich schnell durch. Ihr könnt die Predigt später haben. Ich habe die also ausgedruckt, das könnt ihr ruhig haben, wenn ihr da nachschlagen wollt. Aber der Punkt ist folgendes. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Paulus, Timotheus und Titus und die Männer, die jungen Männer damals, darauf einfach eingetrimmt hat, wo ihr Augenmerk drauf sein soll. Und er sagt in 1. Timotheus 3, Vers 2, eine Aufgabe, die für gottesfürchtige Männer vorgesehen ist. Also in 1. Timotheus 1, 18, den guten Kampf zu kämpfen. Was bedeutet das, den guten Kampf zu kämpfen? Den guten Kampf des Evangeliums zu kämpfen. Er hat dann auch noch gesagt in 1. Timotheus 4, Vers 6, 4 bis 16, und ich werde nur daraus zitieren, nähren Sie mit dem Wort des Glaubens und der guten Lehre, Gebiete und Lehre. Er soll nicht verachtet werden wegen seiner Jugend, sondern ein Vorbild im Wort sein und im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und der Keuschheit. Er soll dann auch noch der Gemeinde vorlesen, ermahnen, lehren, seine Gnadengabe einsetzen, Acht haben auf sich selbst und seine Lehre. Konstant wird die Lehre betont, das Wort Gottes. Was wird daraus deutlich? Ein Pastor ist nicht für sich selbst da oder für irgendjemand anderes. Er ist, um Gott weiterzugeben, wiederzugeben, ihn, Gott zu verherrlichen durch sein Wort, es den Menschen erklären, wie Esra es damals getan hat, zu Zeiten des Alten Testaments. Er sollte sogar Witwen lernen, 1. Timotheus 5, 7. Er sollte ihnen sie anleiten, er sollte ihnen Rat geben. In 1. Timotheus 6, Vers 2, lehrt und ermahne die Gemeindeglieder fleißig arbeiten, um für ihre Angehörigen zu sorgen. Er sollte eben selbst dann Leute ermahnen in der Gemeinde, wenn zum Beispiel Väter, Ehemänner nicht arbeiten und für die Seinen sorgen. Das war für den ein ganz großes Anliegen. Er sollte in dem Sinne natürlich auch als Vorbild ein harter Arbeiter sein. Und das weiß ich über Arthur. Und das kenne ich von Arthur zum Beispiel. Er ist ein Beispiel dahin. 1. Timotheus 6, Vers 20. Bewahre das anvertraute Gut, meide den unheiligen, nichtigen Geschwätz und die Widersprüche der fälschlich sogenannten Erkenntnissen. Er sagt auch, du musst wissen, was das Gute ist. Meide das Schlechte. Er sollte auch die ihm anvertraute Gnadengabe in 2. Timotheus 1, 6 wirklich umsetzen in sein Leben. Er sollte sie benutzen, er sollte sie nicht da liegen lassen. Aus 1. Korinther 13, beziehungsweise 1. Korinther 12 bis 14 wird deutlich, dass die Gnadengaben jedem gegeben worden sind. Jeder hat Gnadengaben, jeder Gläubige, von Anfang an. Und die soll er, in dem Fall eines Ältesten, du hast diese gewisse Gnadengaben, in dem Fall die Lehre, das Lehren und Erweisen, nicht einfach ignorieren. Du musst sie praktizieren, sie musst du umsetzen. Das ist nicht etwas, was du nur machen kannst, wenn du willst, sondern weil es dir Gott gegeben hat, ist das deine Berufung. Das musst du tun. 2. Timotheus 2, 2, alle von uns kennen das. Multiplikation, Jünger machen, eine der riesigen Aufgaben eines Ältesten. Als Vorbild vorangehen und andere Männer mitziehen, um den Dienst zu machen. Und das ist etwas, was in der Gemeinde heutzutage so vernachlässigt wird. So vernachlässigt wird. Wie viele Gemeinden sind eine Generations- oder zwei Generationsgemeinden, weil sie keine Männer zugerüstet haben für den Dienst? Weil sie das nicht von Anfang an mitgemacht haben. Und das ist, was wir hier in der Eckstein-Gemeinde sehr stark betonen. Nicht, weil wir anders sind, sondern weil wir Gottes Wort wahr ernst nehmen und verstehen, dass wir Verantwortung haben. 2. Timotheus 2, 10, bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist, als zur Verwehrung der Zuhörer. Mit anderen Worten, er soll sich auf die klare Lehre nicht streiten um irgendwelche Geschlechtsregister oder irgendwelche, damals war das Judaismus oder sonstige Dinge streiten, sondern es geht hier wirklich um das Wort Gottes zu verkünden. Wir können so viele Sachen machen in der heutigen Zeit und gerade wenn wir in der Leitung sind, können wir uns mit so vielen Dingen beschäftigen. Aber unsere Verantwortung ist das Wort Gottes, dem Wort Gottes treu zu sein. Dem Wort Gottes treu zu sein. In 2. Timotheus 4, Vers 2, verkündige das Wort, wird da gesagt zu Timotheus von Paulus, verkündige das Wort, tritt ein, es sei zu gelegener, ungelegener Zeit, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Hört euch das an, was alles gefordert wird. Das ist wie ein Vater, der seine Kinder belehren muss. Aber hier ist das eine Gemeinde, das ist nicht eine, sondern es sind viele Personen. Und er soll nicht das bedeuten, er soll versuchen, die Leute anzuleiten und sie zu überführen und zu tadeln, wo es notwendig ist, zu ermahnen, wo es notwendig ist, aber alles mit Langmut und Belehrung. Das Ziel ist wirklich zur Zurüstung. Und dann sagt er, du aber bleibe nicht in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tu das Werk des Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das sagt Paulus wieder. Er macht deutlich für Timotheus und für einen Ältesten, dass er viele, viele Verantwortung hat, auch das Evangelium weiterzugeben. Und meistens ist das Evangelium heutzutage, gerade was wir in Deutschland anbelegt, wenn ihr mal auf die Straße geht, jemand das Evangelium erzählt, soll ich dir von Jesus Christus erzählen? Sagst du ihm, möchtest du hören, wie man errettet wird? Viele sagen, vergiss es. 70-80%, vielleicht noch mehr, werden dich abweisen. Wir kennen das, es ist typisch. Immer wenn ich evangelisiert oder wenn wir irgendwie auf die Straße gegangen sind, um über Jesus Christus zu erzählen oder das Evangelium weiterzugeben, ein Großteil der Menschen lehnt dich ab. Aber das ist seine Aufgabe. Das muss er tun. In den Titus 1, Vers 9 lesen wir, einer, der sich das zuverlässige Wort hält, er hält sich dran, wie es der Lehrer entspricht, damit er imstande ist, sowohl die gesunde Lehre zu ermahnen, als auch die Widerspenstigen zu überführen. Das beinhaltet, es muss eine praktische Theologie sein, nicht eine Theologie, wo er wirklich danach lebt, dieser Leiter. Er muss in der Lage sein, die Leute zu überführen und zu zeigen, was falsch ist an ihrer Lehre. Nicht nur zu sagen, was ist falsch, das können viele sagen. Viele von euch werden sehen, oh, das ist aber nicht richtig. Ja, und? Was ist denn, erzähl mir, was falsch ist, okay, was ist denn richtig? Okay, dann sagst du, und wie führst du sie dahin, dass sie das Richtige glauben und tun? Das ist das, wo es drauf ankommt. Ich kann viele Hände hochheben und sagen, was falsch ist. Das interessiert aber nicht. Das würde ich bei meinen Kindern auch nicht machen. Alles sagen, was die falsch machen, dann werden sie depressiv in der Ecke stehen. Nein, du musst sie ermutigen, aufbauen. Und das ist seine Aufgabe. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Titus 3, Vers 1. Erinnere sie, dass sie sich die Regierenden und die Obrigkeiten unterordnen, gehorsam und zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Und mit anderen Worten, wir sollen auch ein Beispiel geben, indem wir uns selber unterordnen und die guten Werke tun. Hier wird auch da speziell davon gesprochen, dass es nicht in Titus immer wieder wird davon gesprochen, gute Werke zu tun, weil wir sind nicht nur Leute, die von etwas sprechen oder reden oder dastehen für etwas, sondern wir leben das auch. Titus 3, Vers 8, glaubwürdig ist das Wort. Und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Also das ist ein Aspekt, der immer wieder angesprochen wird in Titus. Also, was ist das Kernstück dieser Verse? Was macht das aus? Was habe ich da gerade vorgelesen? Das Kernaussage ist, dass der Älteste den anvertrauten Menschen mit Gottes Wort ernähren sollen, damit die Schafe auf Gottes Wort und Wegen gehen und seinen Willen tun. Was ist das Ziel eines Ältesten? Was muss er machen? Er muss mit dem Wort lehren und muss die Menschen und die Gemeindeglieder ernähren, damit sie auf Gottes Wegen gehen und Gottes Willen tun. Es ist einfach, dass jeder seinen Willen tut. Wenn ihr Richter lädt, jeder hat getan, was recht war in seinen eigenen Augen. Das können wir auch heute machen. Aber daran liegt das nicht. Also das Erste ist, dass er das Wort Gottes lehren soll und sie nähren soll. Zweite Berufung des Ältesten, der Befehl, die Schafe zu schützen vor den Wölfen und von der bösen Welt. Das ist ein weiterer Aspekt, der immer wieder vorkommt in Pastoralbriefen. Wie gehe ich um mit den Wölfen, die von draußen reinkommen? Wie gehe ich damit um? Die Welt ist voll von Wölfen. Menschen, die sich als Christen ausgeben, aber in der Wahrheit die Gläubigen verführen wollen. Wir haben immer wieder welche davon. Was ist nun, was tun die Wölfe? Sie zerreißen die jungen Schafe und haben kein Mitleid mit den Schutzlosen. Sie verdrehen die Wahrheit. Sie ziehen durch falsche Lehren Schafe aus der Gemeinde weg. Viele von ihnen denken vielleicht, das passiert, oder viele von uns denken vielleicht, das passiert nicht so oft. Doch das passiert andauernd, konstant. Menschen verdrehen das Wort, so wie es die Pharisäer und Sadduzäer zu Christi-Zeiten gemacht hatten und taten. Wie hat Jesus über die gedacht? Sie bauen nicht auf Christi Gnade, sondern auf betonen die Gerechtigkeit durch Werke. Sie verdrehen die Dinge. Und auf einmal haben wir eine Werksgerechtigkeit. Auf einmal haben wir total neue Philosophien, menschliche Philosophien, denen die Leute nachkommen. Heute die größte Philosophie, die die Menschen sich ergeben, ist Römer 1, wo sie die Schöpfung anbeten, anstatt den Schöpfer. Die Rolle des Hirten innerhalb der Gemeinde, ein Hirte muss die Schafe schützen, indem er konstant die Wahrheit lehrt und dadurch eine Art Schutzwall aufbaut, sodass die Gemeindeglieder eine biblische Unterscheidungsvermögen bekommen. Wenn ihr das Wort Gottes versteht und kennt und begreift, dann seid ihr gegen die Angriffe des Feindes gewappnet. Dann können wir den standhalten. Wie gesagt, wir sind immer noch in einem Krieg. Das sagt das Wort Gottes. Ihr habt den guten Kampf gekämpft. Das wird von Paulus mehrmals gesagt. Warum sind wir in einem Kampf? Merkt ihr das? Kämpft ihr? Ihr kämpft. Ich hoffe, dass ihr kämpft. Also es gibt aber zwei Arten von Wölfen. Die Hirten, die man abwehren muss. Einmal die lehrenden Wölfe, die falsche Lehren unter uns verbreiten. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 wird gesagt, so haben nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welchen der Heilige Geist euch zu Aufsehern eingesetzt hat und die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Er hat also gesagt, warum macht ihr das? Weil ich die erworben habe mit deinem eigenen Blut. Und er sagt, sie soll die schützen. Selbst da, Paulus war das ganz deutlich, oder beziehungsweise zu der Zeit war es ganz deutlich, hey, da kommen Leute von außen ran. Die greifen euch an. Und vielleicht sind sie sogar in eurer Mitte. Und wir kennen schon was davon. Wir haben das schon erlebt. Wenn es Wölfe waren, die durch falsche Lehre die Gemeinde verführten, hat Paulus sie bei Namen genannt. Er hat sogar oft gesagt, wer die waren. Öffentlich. Diese Bibel, wir lesen die Bibel immer noch heute, wie das ihm war. Das waren damals Hymenäus und Alexander. In 1. Timotheus 18, Vers 20, 18 bis 20 wird deutlich, er warnt vor denen. Er sagt erstmal, kämpfe den guten Kampf, und dann sagt er, pass auf. Diese haben einen von sich gestoßen und darum den Glauben Schriftbruch erlitten, sagen die. Sie zu ihnen gehören, Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Es ist ein wichtiger Aspekt eines Hirten und auch unserer Gemeinde, dass wir auch schützen. Wir können nicht nur sagen, hey, wir geben nur gute Sachen raus, gute Worte und mal sehen, was passiert und sind passiv. Das können wir nicht machen. Wir müssen auch die Dinge bei Namen nennen. Und in dem Sinne hat er das gemacht, Paulus, zu der Zeit. Eine weitere Warnung von Paulus lesen wir im 2. Timotheus 2, 15 bis 18. Streb eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt oder gerade schneidet, heißt das. Die unheiligen und nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur mehr die Gottlosigkeit. Und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Hier wird es nochmal betont. Wir müssen also verstehen, wir müssen auch als Älteste und Leiter, und ein Ältester hat die Aufgabe, vor Wölfen zu warnen. Und nicht nur ein bisschen. Ein Ältester erkennt nicht nur die theologischen Verirrungen, er ist auch bereit zu handeln und die falsche Lehre aufzudecken, um zu korrigieren. Und ich sage, wie oft, das ist für uns, für mich ist das auch super wichtig, Es gibt super viele Gemeinden, die wollen immer nur über Liebe und die guten Dinge sprechen, was auch richtig ist. Gott ist Liebe, Gott ist Gnade, Gott ist wirklich unser Ein und Alles. Aber wir müssen auch verstehen, dass da Leute sind, die dem nicht nachgehen wollen und die wie Wölfe mit Schafspelzen bei uns in der Mitte sitzen können. Und wenn wir nicht handeln und das einfach mal sehen, was passiert, solche Einstellungen haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Gemeinde kaputt geht. Und viele Gemeinden sind kaputt. Da werden nicht mehr Gemeindezucht gemacht. Da werden nicht mehr, diese Dinge werden nicht mehr korrigiert. Was bedeutet es? Ein Ältester muss manchmal den Stier an den Hörnern packen und ihn vor die Tür setzen. Ein Hirtenältester ist nicht nur ein passiver Zuschauer, die warten, bis die Gefahr vorbei ist. Er greift ein, um die Gemeinde zu schützen vor den Zerstörung der Wölfe. Einer von ihnen ist einer der Propheten, hat in Titus, wird das gesagt, schreibt Paulus zu Titus, und gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner und böse Tiere, faule Bäuche, dieses Zeugnis ist wahr. Aus dem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund sein und glauben. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Wird ganz deutlich gesagt. Das sind Dinge, die wichtig sind, die wir erkennen müssen. Es gibt aber nicht nur Wölfe, die falsch lehren, es gibt auch Wölfe, die moralisch verführen. Die kommen in die Gemeinde, um die Schafe zu verführen. Die kommen auf verschiedene Weise an. Es geht nicht um die Lehre unbedingt. Es könnte sein, dass sie Sexualtäter sind. Sie wollen Menschen nur ausnutzen, verführen. Und leider haben wir da in der letzten Zeit sehr viel von gehört, in der Gemeinde Christi. Nicht nur hier, nicht in Deutschland unbedingt, aber in vielen anderen Bereichen habe ich davon gehört. Und natürlich passiert das auch in der Gemeinde Christi hier in Deutschland. Es können Betrüger sein, die das Geld stehlen wollen und durch Lügen zu Geld kommen wollen, in der Gemeinde. Weil wir vertrauen, wir sind liebevolle Menschen, wir wollen den Vertrauen. Liebe glaubt erstmal alles, Liebe vertraut allen. Das wollen wir ja tun. Und Leute nutzen das aus. Und übervorteilen uns. Und das ist ein Ältester, der passt auf, der sieht solche Dinge, stellt sich Fragen. Und Arthur weiß davon. Er hat das schon mal erlebt, direkt durchgemacht, das offen gezeigt, wo diese Person das gemacht hat. Das Wichtige ist, dass ein Ältester darauf achten muss, wenn solche Wölfe in Schafspelz in die Gemeinde kommen, um die Gemeindegliedern zu schaden. Das ist wichtig, wir müssen das erkennen. Wir sind nicht da, um nur uns mit guten, schönen Worten beträufeln zu lassen, sondern wir sind auch aufmerksam. Es ist für uns, wenn wir am Sonntag kommen, ist das höchste Aufmerksamkeit. Nicht, weil immer was passiert, aber das ist einfach. Wir sind einmal im Krieg. Da kommen Leute bewusst in die Gemeinde hier rein und wollen Zerstörung hervorrufen. Und das ist ein, wo ein Ältester eingreifen muss. Was ist die Aufgabe also eines Ältesten? Du gehst dazwischen, um die Schafe zu schützen. Lass keine Wölfe rein. Und wenn sie drin sind, dann schmeiße sie raus. Sei aber nett zu ihm. Aber schmeiße sie raus. Denn sie wollen deine dir von Gott anvertrauten Schafe schaden. Ist wahr. Wenn einer reinkommt in die Gemeinde mit dem Ziel, eins der Glieder abzuziehen. Und ich habe das erlebt in mehreren Gemeinden. Dann muss einer das Rückenmark haben und sagen, hey, das geht nicht, du bist falsch, raus aus der Tür. Und dann hört sich das, dann sagen die anderen, oh, das ist aber lieblos. Und ja, was ist lieblos, wenn Leute abgezogen werden und verführt werden? Das zerstört ihr Leben und ihre Familie, alles zerstört das. Wir müssen auch weitsichtig sein, verstehen, was passieren kann. Und wir haben das erlebt. Wir haben erlebt, wie ein falscher Lehrer in die Gemeinde gekommen ist und hat 4 Schafe abgezogen. 4. Und wir konnten nichts mehr machen. Die waren weg. Es gibt 2 neutestamentliche Briefe, die uns erinnern, was die Schafe schützt vor den Wölfen. In 2. Petrus 2, Vers 1 bis 3 wird das ganz deutlich gemacht. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Da wird von, es wird gesagt, es ist nichts etwas, was ich erfunden habe. Und Judas sagt das auch, warnt auch davor. Judas, Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Hört euch das an, was für Worte benutzt werden. Die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehrt und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Also es ist nicht etwas, was ich jetzt unbedingt betone, weil das ist typisch, das gehört dazu, das ist ein Aspekt. Ein dritter Punkt, die dritte Berufung eines Ältesten, den Auftrag, den er hat, effektiv durch Gottes Wort zu leiten, sodass Christus Gemeinde in der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe erbaut wird. Ist nochmal eine Erweiterung der Perspektive, mit Gottes Wort zu arbeiten. Ein Ältester soll die Schafe weiden. Er soll wirklich bedacht sein zu planen, wie kriege ich jemanden zur geistlichen Reife? Und ich sage euch, wie wir das machen. Mittwochs treffen wir uns. Meistens so um 8 Uhr. Meistens geht das bis 11, 12 Uhr. Wir haben den Luxus, dass wir alle Vollzeitler sind. Nicht hier in der Gemeinde, aber vollzeitig im Dienst, wo wir das umstellen können. Und an einigen Tagen sprechen wir über jede Person in dieser Gemeinde. Wir beten für jeden und da werden die gefragt, wie können wir dieser Person weiterhelfen, dass sie zur Reife gelangt. Das ist das Ziel. Keiner wird ausgelassen. Wir gehen das Alphabet durch. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Wir machen das heutzutage ein bisschen mehr technisch, digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Aber was glaubt ihr, wie das damals war? Die haben Leute eingesetzt, die Witwen zu bedienen. Wussten sie, wer die Witwen waren? Natürlich. Die wussten alles genau. Die wussten, was ihnen nötig war. Und wenn er so die Leute anleitet, dann tut er das mit einer Haltung von Demut und viel Geduld. In 1. Petrus 5, Vers 3, die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitälteste und Zeugen der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht aus schändlichen Gewinnsuchen strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen zugewiesen herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also wie funktioniert das? Es ist ein Arbeitsablauf, in dem ein Ältester seine Gemeindeglieder immer wieder erinnert, was richtig ist und was dem Herrn gefällt. Immer wieder. Wie ein kleines Kind, das du beibringst, zu teilen, gehorsam zu sein, lieb zu sein. Du sagst es nicht einmal, sag es nicht zweimal, sag es nicht zehnmal, sag es nicht hundertmal, tausendmal. Wie geduldig muss ein Hirte sein? Geduldig. Es gibt viele Beispiele, die von der Gemeindeleitung beispielhaft Gottes Wort verkünden und dadurch Gerechtigkeit und Liebe vorherrschen. Die Leitung gab eine Lösung für die ersten Konflikte in der Ortsgemeinde, zum Beispiel in der Apostolische Konzil in Kapitel 15, da wird deutlich, dass sie Probleme hatten und die Ältesten, das heißt Apostel und Älteste, haben das geklärt. Sie haben Lösungen gefunden für die Gemeinde. In Apostelgeschichte 6, wisst ihr, von den Witwen, die übersehen wurden, die hellenistischen, und die wollten Leute haben, die an den Tischen nehmen. Das haben die nicht übersehen. Sie haben aber gewusst, meine Aufgabe ist das Wort Gottes und das Gebet. Ich setze ein, sie haben sich um Probleme, die sind auch Problemlöser, sie helfen daran. In Philipper 4, Vers 1 bis 3 steht folgendes: Darum meide meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinem übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wow, was für eine Aussage das ist. Paulus schreibt zu den Philippern und zu den Ältesten dort, ich möchte die nicht aufgeben. Nehmt sie dir an. Sie sind Mitknechte, sie haben mit fürs Evangelium gekämpft. Es gibt Situationen, in denen Menschen einen den Rat nicht annehmen wollen. Das ist, wenn wir in der Liebe leiten und als Vorbild ihnen vorangehen. Wir sind, wie schon gesagt, nicht Herrscher, sondern Gottes ehrfürchtige Männer, die durch Vorbild in Wort und Tat leiten. Das wird auch in Hebräer 13, Vers 17 nochmal deutlich. Aber was ist, wenn wir eben diese Probleme in der Gemeinde haben? Wie gehen wir damit um? Ein Ältester muss natürlich aktiv leiten und Probleme, wenn sie dann da bestehen, muss er versuchen zu lösen. Aber er ist nicht für alle Probleme verantwortlich. Denkt ja nicht dran, dass das der Fall ist. Probleme lösen müssen gelöst werden. Es hat aber nichts zu tun mit der Gemeindeleitung unbedingt. Und das ist eben, wo man auch unterschätzen muss. Es ist nicht so, jetzt habt ihr zwischen euch in der Gemeinde irgendwie welche Probleme oder mit irgendeiner Person, dann ist nicht grundsätzlich der Älteste dafür zuständig. Das ist er nicht. Die Bibel lehrt ganz deutlich, dass man das erst, wenn ein Problem mit Sünde zu lösen ist, dann soll man das erstmal in einer persönlich machen, innerhalb der Gemeinde. Eine Person mit der nächsten Person. Hast du ein Problem, weil jemand in der Gemeinde gesündigt hat, ja, dann musst du eben Matthäus 18 anwenden. Und da gibt es 4 Schritte. Und das sind ganz praktische Schritte, aber das ist für uns auch nochmal wichtig. Nicht, dass ihr jetzt alle zu Arthur rennt oder zu uns rennt und sagt, hey, hier, das sind meine Probleme, kannst du sie bitte lösen? Hier, komm. 20 Punkte, ich möchte das gelöst haben, ich bezahle dich oder unterstütze dich ja immerhin, kann ja sein. Nein, das ist nicht das. Wir sollen euch beibringen, wie ihr die Probleme unter euch löst. Und im letzten Instanz würden wir einspringen. Matthäus 18 macht ganz deutlich, erst wird privat unter 4 Augen das Ganze besprochen. Wenn das nicht möglich ist, dann nimmst du einen Zeugen mit. Dann werden das unter mehreren 6 bis 8 Augen entschieden. Und dann gehst du, wenn das nicht hilft, wenn da keine Klärung ist, bringen wir das vor die Gemeinde. Dann wird die Gemeinde zum Gebet aufgefordert, dass wir nochmal auf die Person zugehen, mit dem es Probleme gibt, wo sündiges Verhalten aufgedeckt ist. Und wenn das nicht funktioniert, schließen wir den unbußfürsigen Sünder aus der Gemeinde aus, damit es auch klar wird, das ist eine Person, die nicht bereitwillig ist, sich unter Jesus Wort zu stellen. Was wir nicht in der Gemeinde im Neuen Testament sehen, wir lesen nicht, dass eine Gemeinde von jemandem geleitet wird, der nicht zur Ortsgemeinde gehört. Das ist ein weiterer Punkt. Die Leitung besteht immer aus Menschen innerhalb der Ortsgemeinde. Und das ist richtig, dass Arthur eingesetzt werden soll und dass die Diakone aus unserer Gemeinde eingesetzt werden sollen, nicht von außerhalb irgendwo. Es gibt eben nicht das, was viele meinen. Es gibt keinen Papst, wir wissen da alle von, jeder weiß es. Es gibt keine Propste, keine Bischöfe, Apostel, auch keine Synoden, die über der Ortsgemeinde stehen. Eine Gemeinde verwaltet sich selbst. Und die Gemeinde wird geleitet von einer Vielzahl von Ältesten, wie wir es in der Bibel lesen. Was ist also die von Gott ernannte Autorität der Ortsgemeinde? Die von Gott ernannte Autorität für die Ortsgemeinde, die Antwort ist, es sind Älteste. Und dazu gehört auch Arthur jetzt, bald, paar Minuten. Also Arthur, bist du bereit, den Staffelstab entgegenzunehmen, um die Gemeinde Gottes mit uns zusammen zu leiten? Lass mich beten. Vater Gott, wir danken dir von deiner großen Güte und Gnade. Danken dir, dass du uns in die Gemeinde hineingestellt hast, dass wir so viele liebende, fürsorgliche Geschwister haben um uns herum. Dass es eine Freude ist, dir zu dienen, dass es eine Freude ist, die Gemeinschaft zu haben, dass wir so viele neue Menschen sehen, die immer wieder in die Gemeinde kommen, so viele Kinder sehen, die aufwachsen in christlichen Elternhäusern und so viel Freude haben dürfen, auch an der Frucht des Geistes. Herr, wir danken dir. Danken dir auch jetzt für die Zeit, die kommt, wo wir auch die Diakone einsetzen dürfen und sehen und leben dürfen, wie sie ihren Dienst tun, den sie bereits tun, einfach nur eine klar, dass sie erkannt werden als das, was sie schon wirklich sind. Segne du jetzt auch den Verlauf des restlichen Gottesdienstes. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.